Zeit läuft. 3 Jahre sind vergangen und die Planungswerkstätten der Stadt Frankfurt und des Wohnungsunternehmens ABG Holding zum sogenannten Kulturcampus sind gescheitert. Es ist Zeit für neue Perspektiven zum Thema Recht auf Stadt.
Während der Werkstatttage vom 25. bis 27. September 2015 möchten wir von der Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG, mit euch über die Nutzung des Campus Bockenheims diskutieren.
Bilanz des Kulturcampus bislang.
Institut für vergleichende Irrelevanz. Privatisiert, geräumt, Leerstand.
Bockenheimer Depot. Überteuerte Wohnungen.
AfE-Turm. Gesprengt für 5-Sterne-Hotels und Büros.
Philosophikum. Luxussanierung statt solidarischem Wohnprojekt.
Die Zeit läuft.
Neustart. Campus Bockenheim selber machen. Werkstatttage vom 25. bis 27. September 2015 im Studierendenhaus.
Wir organisieren uns, um zu bleiben. In unseren Wohnungen, in unseren Stadtteilen, in unserer Stadt. Mach mit!
Infos unter stadt-für-alle.net.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Das ABS Magazin meldet sich zurück jeden Mittwoch 16 Uhr hier auf Radio X 91.8. ABS steht übrigens für Arbeit, Bildung und Soziales, ist nicht das Antiblockiersystem. Ich darf euch begrüßen. Wir haben heute den 23. September 2015 und wir haben wieder eine geschlagene Stunde voller ABS-Themen. Ja, ich habe hier auch Studiogäste eingeladen. Ich darf euch erstmal mich vorstellen. Ich bin der Andi vom ABS-Magazin. Ich werde diese Sendung heute moderieren für euch. Und dabei ist auch der Tim. Sag doch mal kurz Hallo.
Hallo.
Und der John.
Hallo.
Sehr schön. Und wir haben hier viele Themen, die wir die ganze Stunde hier bearbeiten wollen. Zum einen direkt werden wir anfangen mit den Werkstatttagen, die diesen Mittwoch jetzt im Kulturcampus Bockenheim stattfinden werden. Da geht's, das Hauptthema ist Recht auf Stadt oder auch was soll mit dem Campus passieren in der Zukunft. Weiter werden wir einen Redebeitrag von meinem Kollegen Steven hören über die V-Aktion, die es letzten Samstag gab. Zum Schluss hören wir noch einen Redebeitrag, den werde ich vorlesen von der Demonstration von No Border und Refugees for Change. Die gab es am Mittwoch. Thema war offene Grenzen und Solidarität statt Asylrechtsverschärfung. Und da werde ich den Redebeitrag von Projekt Shelter vorlesen. Ja, wir fangen direkt schon an mit dem ersten Thema. Das lautet Werkstatttage auf dem Kulturcampus Bockenheim. Und da habe ich jetzt hier den Tim eingeladen, der wird nochmal ganz kurz erzählen, was überhaupt das ist ja organisiert von Wem gehört die Stadt, eine Stadt für alle. Und oder der John wird da was zu sagen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was überhaupt die Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG macht.
Genau, also diese Kampagne, da muss man vielleicht dazu sagen, ist ein Zusammenschluss, wenn man so will, ein Netzwerk von ganz vielen verschiedenen politischen Gruppen und Zusammenhängen. Also das reicht von Mieter- und Bürgerinitiativen wie Zukunft Bockenheim bis in die linksautonomen Gruppen hinein, die in Frankfurt aktiv sind. Alle gemeinsam haben sie sich in dieser Kampagne zusammengeschlossen, weil es wichtig ist, einen Kontrapunkt zu einer städtischen Entwicklung zu setzen, die im Prinzip nur nach Marktinteressen die Stadt organisiert. Das bedeutet also ganz konkret, dass in der Kampagne das Anliegen ist, Stadtentwicklung anders und selber zu machen, und zwar ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Menschen, die sich in dieser Stadt bewegen, die in dieser Stadt leben und arbeiten. Und deshalb gibt es eben dieses Netzwerk, gibt es diesen Zusammenschluss mit dem Versuch, eine andere Vision von Stadt, eine andere Vision vom solidarischen Zusammenkommen zu ermöglichen. Und es bedeutet auch ganz konkret, dass wir uns eben auch mit denjenigen solidarisieren, die am härtesten von so einer Stadtentwicklung betroffen sind. Da muss man ganz klar sagen, dass die Stadt Frankfurt immer wieder Ausschlüsse schafft und das seit Jahren, dass sie Leute, die entweder im Niedriglohnsektor sind, zunehmend irgendwie an den Stadtrand drängt und gleichzeitig natürlich aktueller denn je mit der Refugee-Problematik, also dass viele Leute hierher kommen, die keine vernünftige Unterkunft haben. Wenn es irgendwelche Unterkunft gibt, dann ist das oftmals von der Bundespolizei verwaltet, mit Zwangsregistrierung verbunden. Und als Kampagne solidarisieren wir uns halt eben zum Beispiel mit Project Charter, die darauf hinwirken wollen, dass man statt auch so denkt, dass es auch eben die inkludiert, die eben nicht mit einer gut gefüllten Geldbörse hierher kommen. Ja.
Und die Kampagne konzentriert sich ja konkret speziell auf die ABG Holding GmbH, was ja eine städtische Wohnbaugesellschaft ist. Warum?
Also da muss man, glaube ich, einfach sagen, dass die ABG Holding es einen sehr leicht macht, sie als politischen Akteur und als politischen Gegner zu identifizieren, denn es ist im Prinzip eine Wohnungsbaugesellschaft, die zu 100% in Händen der Stadt Frankfurt liegt. Und gleichzeitig aber agiert die ABG Holding als, glaube ich, größter Immobilieneigner in Frankfurt. Ich glaube, die halten ungefähr 25% der Mietwohnungen wie ein klassisches Unternehmen. Also das heißt, dass man sehen kann an der ABG Holding, wie eine Stadtpolitik ganz stark darauf ausgerichtet ist, eben nur Frankfurt als Standort irgendwie hoch zu pushen und sich gegen einkommensschwächere Gruppen wendet in der Wohnungspolitik. Und die ABG Holding macht das halt vor, weil sie eben hochpreisigen Neubau irgendwie mitschafft, weil sie Luxuswohnungen irgendwie mit auf den Weg bringt. Das hat man ja gerade, also wenn wir auch mal auf den Campus gucken, gesehen bei der Verkaufspolitik der ABG Holding. Da geht es dann zum Beispiel um das Philosophikum, da sollte auf den Campus Bockenheim ein solidarisches Wohnprojekt entstehen, transgenerationales Projekt im Rahmen vom Mietshäuser-Syndikat. Und die ABG hat stattdessen beschlossen, das Gebäude des Philosophikums nicht sozialverträglich weiter zu verkaufen, sondern an einen Investor, der da hochpreisigen Mietwohnungen reinsetzen wird. Und deshalb eigentlich die ABG, weil man halt sehen kann, die sind aktive Wegbereiter in der neoliberalen Stadtentwicklung. Die sind aktiv daran beteiligt, die Stadt ja zu einem Spielplatz für Besserverdienende zu machen. Und da hilft auch alles Schönreden, was die ABG da immer wieder hinlegt, auch nichts. Auch wenn sie sagen, Wohnraum für alle, das ist eine Farce. Und deshalb Stadt für alle, wem gehört die ABG, wo man einfach da auch nochmal darauf abzielt zu sagen, wenn das eigentlich ein städtisches Instrument ist, um sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen, dann muss man wirklich knallhart sagen, ist die ABG von vorne bis hinten gescheitert und es muss darum gehen, eigentlich so eine Stadtpolitik wieder in die Hände derer zu bringen, die tatsächlich hier wohnen.
Ich würde jetzt nicht direkt jetzt anfangen von den Werkstatttagen, aber es hat natürlich was damit zu tun, also langsam überleiten. Es ist ja nicht nur das Philosophikum, was von der ABG gewesen ist, sondern da ist ja auch der AfE-Turm zu nennen und die Professorinnenvilla. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darüber was erzählen, was da so in der Vergangenheit passiert ist.
Die ABG hat den gesamten Campus gekauft vom Land Hessen. Der gehörte der Uni und praktisch damit dem Land Hessen. Und da hat die ganze Misere eigentlich schon angefangen. Das Land Hessen hat den Campus sehr teuer an die ABG weiterverkauft. Also eigentlich die öffentliche Hand verkauft einen öffentlichen Raum an eine andere eigentlich öffentliche Institution und agiert dabei aber gleichzeitig, wie Privatinvestoren es auch tun würden. Sie möchten möglichst viel Gewinn machen. Die ABG setzt im Ganzen noch einen drauf und sagt eben, wir wollen hier auch sehr viel Gewinn machen mit diesem Gelände. Das heißt, die ABG entwickelt dieses Gelände jetzt seit 2 Jahren, eben wie ein privater Immobilieninvestor. Das heißt ganz konkret, das, was sie jetzt schon getan haben, waren jetzt teure Eigentumswohnungen neben dem Bockenheimer Depot zu bauen. Was sie auch getan haben, war eben besagtes Philosophikum an den privaten Investor, der klar renditeorientiert agiert, zu verkaufen. Als nächstes haben sie den Labsaal bereits verkauft, also das Eckgrundstück. Und jetzt vor kurzem erst auch das Grundstück, wo der AfE-Turm früher drauf stand. Also man sieht hier eine ganz klare Tendenz, eigentlich ein öffentliches Wohnungsbauunternehmen privatisiert öffentlichen Raum.
Was soll denn da entstehen bei dem AfE-Turm? Weiß man das schon?
Also da hat man mittlerweile schon relativ konkrete Pläne. Und zwar hat es einen Investor gekauft, der möchte dort ein 140 Meter hohes Büro erstmal Hotelturm hinbauen. Da rein eingeschlossen sollen sogenannte Boarding Houses kommen. Also es sind dann die obersten Stockwerke, die nochmal an Private verkauft werden. Das funktioniert dann so, dass die wohnen dort quasi wie in einem Hotel, so eine Mischung aus Hotel und Luxus-Apartment mit tollem Blick und praktisch so betreutes Wohnen. Also für viel Geld bekommen Menschen, die wenig Zeit haben und viel arbeiten wahrscheinlich, dort die Wäsche gewaschen und irgendwie das Frühstück gebracht und so. Aber gleichzeitig hat es was von einem privaten Apartment. Als nächstes kommt ebenfalls auf das Gelände ein weiterer Büroturm, was auch wenigstens erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass 1,5 Millionen Quadratmeter Büroleerstand in Frankfurt bestehen, hat die ABG nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, wir bauen da noch ein Bürohochhaus hin. Genau, das ist im Moment das, was da geplant ist. Also es ist ganz klar nach Marktprinzip bin, weil der Markt anscheinend findet eher Investoren dafür, aber es geht an den Bedürfnissen eigentlich der Menschen und der Stadt vorbei. Klares Beispiel, und so ist es im Moment auf dem ganzen Campus, dass das scheibchenweise in so eine Richtung geht.
Ja, bevor wir jetzt direkt anfangen mit den Werkstatttagen, es gibt ja einen schönen Jingle, den werden wir einfach nochmal hören, den wir auch direkt zu Beginn gehört haben.
Die Zeit läuft. 3 Jahre sind vergangen und die Planungswerkstätten der Stadt Frankfurt und des Wohnungsunternehmens ABG Holding zum sogenannten Kulturcampus sind gescheitert. Es ist Zeit für neue Perspektiven zum Thema Recht auf Stadt.
Während der Werkstatttage vom 25. bis 27. September 2015 möchten wir von der Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG, mit euch über die Nutzung des Campus Bockenheims diskutieren.
Bilanz des Kulturcampus bislang.
Institut für vergleichende Irrelevanz. Privatisiert, geräumt, Leerstand.
Bockenheimer Depot, überteuerte Wohnungen.
AfE-Turm, gesprengt für 5-Sterne-Hotels und Büros.
Philosophikum, Luxussanierung statt solidarischem Wohnprojekt.
Die Zeit läuft.
Neustart, Campus Bockenheim selber machen. Werkstatttage vom 25. bis 27. September 2015 im Studierendenhaus.
Wir organisieren uns, um zu bleiben, in unseren Wohnungen, in unseren Stadtteilen, in unserer Stadt. Mach mit!
Infos unter stadt-für-alle.net.
Mach mit, das letzte Wort, genau. Also ihr könnt gerne mitmachen, informieren auf stadt-für-alle.net im Internet. Da findet ihr weitere Informationen auch jetzt zu den Werkstatttagen, worum es auch jetzt geht. Ihr hattet eben gerade nochmal während des Jingles nochmal ein Thema angesprochen.
Genau, also vielleicht auch nochmal ein bisschen zu schauen, warum eigentlich der Campus Bockenheim ein wichtiger Ort mit einer wichtigen Tradition auch ist. Oder vielleicht auch einfach ein kontroverser Ort ist. Man muss ja sagen, es gab knapp 10 Jahre lang auch das Institut für vergleichende Irrelevanz. Ein besetztes Haus, das aus den Studieprotesten 2003 damals heraus entstanden ist. Und das war eben auch ein zentraler Ort, der sich einer kritischen Gegenöffentlichkeit verschrieben hat. Und das war eben ein Ort, der am Campus Bockenheim lag. Und im Prinzip, was ich ein bisschen das kritische Potenzial, das dieses Gelände mal hatte, so ein bisschen mitgetragen hat. Und da muss man ja sagen, dass das halt auch so ein Paradebeispiel ist für eine Stadtentwicklung, bei der man das blanke Kotzen kriegen kann. So, ne? Also, wo man das sagen muss, ne, ein selbstverwaltetes, ein autonomes Zentrum, noch klassisch besetzt, über 10 Jahre hinweg, ist da, auch da ist so ein Privatinvestor reingerockert, hat das Ding räumen lassen mit einem riesigen Aufwand. Damals wurde 2013 auch die komplette Senckenberg-Anlage gesperrt, um die Besetzerin rauszuholen, um diesem Stück kritischer Stadtgeschichte dem Boden, Erdboden gleich zu machen. Und ich finde, das zeigt halt nochmal ganz deutlich, in welche Richtung so eine Stadtpolitik sich entwickelt und das halt in unmittelbarer Nähe zum Campus Bockenheim und als ein Ort, ja, den ich irgendwie auch als ein Ort der kritischen Gegenkultur begreifen würde.
Ja, auf jeden Fall. Das IWI mit seinem Slogan kritisches Denken braucht Zeit und Raum trifft es eigentlich ziemlich genau, was in der Stadt heute viel kaum noch möglich ist, weil es gibt kaum noch diese Räume, wo man tatsächlich ohne entweder den Verwertungszwang, also man muss irgendwie Geld bezahlen, um an Räume zu kommen, oder im Konsumzwang unterliegt, dass man was konsumieren muss, sondern einfach ein Raum ist, der erstmal offen ist, wo solche Praktiken und auch kritische Praktiken und Reflexionen möglich sind. Und das ist was in der Stadt immer weniger gibt, aber einer der letzten Orte, wo das halt noch möglich ist, ist der Campus Bockenheim. Gerade deswegen finden wir es besonders wichtig, dass da jetzt auch nicht diese fatale Entwicklung, wie in großen Teilen der Reststadt stattfindet, dass das auch nicht mehr passiert. Der Campus Bockenheim war, glaube ich, tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einer der Orte, wo immer wieder sich Gruppen treffen konnten, wo gesellschaftskritische Dinge stattgefunden haben, wo es einfach den Raum gab, also mit dem Studierendenhaus, natürlich früher als die Uni da war, noch viel breiter. Es war immer ein Ort, der nicht rein die Uni war, sondern es war ein Ort, der hat sich zum Stadtteil geöffnet, also ist er teilweise immer noch. Da konnten Leute, die auch jenseits des studentischen Kontextes irgendwie auch hin, und da sind einfach viele Dinge passiert. Also sei es irgendwie einfach, dass Initiativen sich treffen, also nicht zufällig treffen sich jetzt viele der Initiativen, die mit Refugees arbeiten, genau dort, weil es einfach sonst nicht viele Orte gibt. Und das ist für uns nochmal ein Anlass zu sagen, ja, diesen Ort muss man erhalten und auch ausbauen, damit es auch in Zukunft möglich ist.
Ja, dann fangen wir jetzt mal an, über die Werkstatttage zu reden. Vielleicht die erste Frage, warum, haben wir eigentlich schon fast geklärt, warum wird das gemacht? Was wird denn passieren an diesem Wochenende?
Ich sage vielleicht nochmal was zu dem Warum. Also so ein bisschen die Motivation haben wir jetzt, glaube ich, schon deutlich gemacht. Es gibt einfach auch sehr viele Initiativen, die den Raum dort nutzen und auch in Zukunft weiter nutzen möchten. Und gleichzeitig gibt es halt leider, seit Jahren läuft dieser Prozess ja schon, eine Stadtentwicklung, die von offizieller Seite vom Magistrat eben in eine andere Richtung geht. Also wir haben das gesehen in den letzten Jahren. Es gab auch Planungswerkstätten, wo Bürger eingeladen waren, Ideen vorzubringen, was mit ihrem Stadtteil, mit ihrem Raum, zentralen Raum in diesem Stadtteil passieren soll. Da kam eine ganze Reihe von sehr guten Ideen. Leider mussten wir feststellen, dass davon jetzt nichts umgesetzt wird. Also egal, ob es darum geht, die Institutionen, die ursprünglich unter diesem Begriff Kulturcampus gefasst sind, davon ist ja auch keine Rede mehr, aber eben auch diese ganzen anderen Ideen, die kamen für gemeinschaftliche Wohnformen, für das Philosophikumsprojekt, für öffentliche Freiräume, auch das Studierendenhaus als ein Kulturzentrum zu halten. Darüber hinaus gab es Konzepte für, oder gibt es immer noch Konzepte für, ein Haus für Roma vom Förderverein Roma und eben die Forderung nach einem selbstverwalteten Zentrum für geflüchtete Menschen vom Projekt Shelter, so als ein paar Beispiele. Das wird aber seit Jahren, muss man leider sagen, von der Stadt konsequent ignoriert. Also natürlich gibt es bei einigen Punkten irgendwie immer auch Politiker, die hören sich das an und stimmen dem auch zu, aber wir merken irgendwie in dem Moment, wo es dann konkret wird, spielt es keine Rolle mehr und es droht alles runterzufallen. Und das ist jetzt nach diesen vielen Jahren auf Frustration, die um diesen Campusprozess stattgefunden haben, jetzt von uns nochmal der Versuch, alle diese guten Ideen und vielleicht auch einige neue Ideen, die nochmal neu aufkommen, zu bündeln und wirklich an einem Wochenende zu gucken, wie könnte dieser Campus aussehen, wenn diese ganzen Ideen, die so im Raum kursieren, wenn die tatsächlich umgesetzt werden. Und das mal zu bündeln und da auch vielleicht so eine Art von, ja, so ein Bild zu schaffen, einfach, was könnte es auch sein? Also zu zeigen, es ist nicht alternativlos, dass einfach überall der nächste Investor was hinklotzt, sondern es gibt andere Ideen und möglichst viele Leute, das wäre unser Ziel, möglichst viele Leute dazu zu bringen, sich daran zu beteiligen und zu sagen, ja, diese Ideen, man kann sie umsetzen, wenn wir gemeinsam dran arbeiten.
Ich denke, was da halt auch einfach nochmal wichtig ist zu sagen, Frankfurt hat auch eine Tradition eines Kämpfen um das Recht auf Stadt. Also Frankfurt ist eine Stadt mit einer ziemlich langen Hausbesetzertradition auch, wo man auch sagen muss, auch in den letzten Jahren, auch nach der Räumung des IWIs, ging es da auch nochmal immer wieder hoch her. Und trotz aller Frustrationserfahrungen sind halt die Werkstatttage auch nochmal, finde ich, dazu da, um den Menschen deutlich zu machen, die Stadt gibt uns nichts, von denen dürfen wir und können wir und wollen wir auch nichts mehr erwarten, sondern es muss ganz konkret darum gehen, Stadt selber zu machen, im Beispiel der Werkstatttage den Campus selber zu machen. Und das ist halt perspektivisch auch einfach damit verbunden zu sagen, okay, wir nehmen uns, was wir brauchen.
Ja, dann wollen wir doch mal vielleicht über die Werkstatttage jetzt reden. Vielleicht erzählst du mal kurz, was genau passieren wird.
Okay, also wir haben 3 Tage angesetzt für diese Werkstatttage. Das ist eine Mischung aus Workshops und Vorträgen. Und es geht Freitagabend ganz klassisch los. Also jetzt am Freitag, den 25. um 19 Uhr, da wird es erstmal eine Einführung und eine Vorstellung geben. Also das heißt, da werden wir nochmal kurz etwas zu dem Ablauf, den ich jetzt auch nochmal erklären möchte, der Werkstatttage etwas erzählen. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Wir konnten verschiedene Aktive dazu gewinnen, etwas vorzutragen. Als erstes haben wir ein bisschen als eine Einleitung in so eine neoliberale Stadtentwicklung, also was bedeutet es, wenn Stadt unter unternehmerischen Gesichtspunkten verhandelt wird. Dafür konnten wir jemanden gewinnen, der dazu etwas erzählen wird, also Susanne Heeg, das ist eine Professorin der Humangeografie, wenn ich mich nicht irre. Genau, und die wird zur neoliberalen Stadtentwicklung einleitend etwas sagen. Dann haben wir Aktive vom Offenen Haus der Kulturen, die auch schon länger an diesem Prozess einer Wiederbelebung oder einer Haltung dieses Raumes beteiligt sind, dass die nochmal etwas dazu sagen werden, wie denn die Entwicklung tatsächlich über den Campus Bockenheim, über das Gelände halt war, und auch nochmal einfach auf diese spezifische Situation in Frankfurt eingehen. Was bedeutet es denn eigentlich unter den Bedingungen hier und mit der ABG und in der Stadtpolitik zu versuchen, für ein Recht auf Stadt zu streiten? Und dann gehen wir, und das finde ich tatsächlich sehr spannend, nochmal in ein Beispiel rein, weil wir nämlich eine Aktive, also eine Aktivistin aus Athen da haben werden. Diese ist ein Teil einer Initiative, die sich darum bemühen, einen Planungsprozess von unten in Fragen von Recht auf Stadt irgendwie auch anzustoßen und das auch schon seit einer ganzen Weile machen. Und da geht es im Prinzip um das ehemalige Flughafengelände in Athen, wo die versucht haben, einen Bürgerpark halt auch zu realisieren. Und das ist im Prinzip so ein bisschen das Beispiel, mit dem wir nochmal so ein bisschen als Motivationsspritze in die Tage starten. Und das ist im Prinzip das Freitagsprogramm. Und nachdem wir halt so ein bisschen Input gehabt haben, wollen wir dann Samstag so ein bisschen ins gemeinsame Tun und Handeln kommen. Tun und Handeln braucht natürlich auch immer einen vollen Magen. Das heißt, es gibt erstmal ab 10 Uhr Frühstück. Ja. Dann, wo man dann auch einfach mal die Möglichkeit hat, mal sozusagen irgendwie die ganzen Gesichter irgendwie nochmal kennenzulernen, mit denen man dann hoffentlich die ganzen nächsten vielen Stunden lang diskutieren wird. Und da ist dann natürlich auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Und dann gibt es im Prinzip als erstes nochmal einen kleinen Vortrag vom Gängeviertel aus Hamburg. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
Genau, das Gängeviertel Hamburg, das ist für uns ein so ein bisschen hoffnungsmachendes Beispiel, weil es ist ein ganz tolles Ding, was vor 6 Jahren gestartet ist. Wahrscheinlich auch am meisten bekannt, aber das ist praktisch eine Fläche in der Innenstadt von Hamburg, die bereits an Investor verkauft war. Wirklich ein ganz altes Viertel, wo früher ein Arbeiterviertel war. Das wurde an Investor verkauft, also praktisch vom Senat Hamburg privatisiert. Dann haben aber Initiativen gesagt, nö, das finden wir nicht gut, und sind einfach hin und haben ein Hoffest gemacht und gesagt, wir bespielen dieses ganze Gelände ein Wochenende lang und zeigen, was hier auch möglich wäre. Und der Witz daran war dann, die sind nach diesem Wochenende einfach nicht weggegangen. Die sind dann da geblieben und seitdem, das ist 6 Jahre her, sind sie tatsächlich immer noch da. Und das ist für uns ein Beispiel, ja, wie es eben auch gehen kann und dass das nicht von allein geht. Deswegen ist es auch ein bisschen vergleichbar mit uns hier in Frankfurt irgendwie, dass wir jetzt auch nicht warten wollen, bis die ABG sagt oder die Stadt, ja, nimmt doch das Gelände, sondern klar, man muss auch erstmal so eine Geste der Aneignung, eine klare Setzung machen. Und in Hamburg funktioniert es seit 6 Jahren, dass da jetzt öffentliche Räume sind, dass da Bars und Konzerträume sind, dass da Ateliers sind, dass da auch gewohnt wird, aber eben auf eine alternative Weise, und das funktioniert. Und das ist für uns praktisch so das Ding, okay, wir laden die nach Frankfurt ein, um zu zeigen, wie es anders funktionieren kann.
Ja, weiter geht's ja hier, sehe ich jetzt hier im Programm, mit dem Mietshäuser auch, Mietshäuser-Syndikat. Vielleicht kann man auch kurz da nochmal was erzählen.
Genau, also im Prinzip, nachdem wir nochmal so ein kleines Input haben werden vom Gängeviertel und den ihren Kampf in Hamburg, geht's dann in eine Workshop-Phase. Und die werden wir mit einem Panel einleiten. Und dieses Panel wird dann besetzt sein mit einer Aktiven aus dem Mietshäuser-Syndikat, mit jemandem vom Gängeviertel, und dann noch mit jemandem, der sich zur solidarischen Ökonomie nochmal äußern wird. Und im Prinzip geht es halt darum, dass wir sagen, okay, wir haben 3 Workshops, die wir parallel zueinander laufen lassen, wo die Menschen sich natürlich auch gerne hin und her bewegen können. Und zwar 3 Themenblöcke, die uns wichtig sind. Einerseits Wohnen, und dafür haben wir das Mietshäuser-Syndikat als eine genossenschaftliche Form des Wohnens, die versuchen, günstigen Wohnraum zu etablieren und Immobilien der Verwertungslogik des Marktes zu entziehen. Das heißt, die werden wir so schlaglichtartig haben am Anfangspanel, die ein bisschen was über ihr Wohnkonzept erzählen werden. Dann haben wir nochmal das Gängeviertel, um einfach unsere zweite Workshop-Phase auch, also unseren zweiten Workshop mit einzuleiten, und der widmet sich dem Begriff von Kultur und Freiraum. Und der dritte Workshop, um den es noch gehen wird, der handelt um solidarische Ökonomie. Also da gibt es ja viele Beispiele von Kollektivkneipen oder Kollektivdruckereien, also wo die Leute versuchen, eine andere Form des solidarischen Wirtschaftens miteinander zu ermöglichen. Und genau darum geht es halt, dass wir halt gesagt haben, okay, wir wählen 3 Themenfelder und machen 2 Workshop-Phasen. Und in der ersten Phase soll es halt darum gehen, dass alle beteiligten Initiativen, Gruppen, Einzelpersonen, die kommen möchten, die Möglichkeit haben, sich erstmal in den Workshops auszutauschen, um für sich rauszufinden, was ist für uns zum Beispiel ein Freiraum, was bedeutet für uns Kultur, oder was man in diesem Atemzug auch nennen kann, der Begriff der Gegenkultur. Oder andere Menschen, die sich zusammensetzen werden, hoffentlich irgendwie von verschiedenen Projekten. Also es gibt ja hier Mietshäuser, Syndikats, Projekte in Frankfurt, es gibt auch Wagenplätze hier in Frankfurt, es gibt unterschiedliche Formen des Zusammenlebens. Und da ist natürlich dann die Hoffnung, dass verschiedene Leute zusammenkommen, um darüber zu reden, was bedeutet für sie gutes und solidarisches Wohnen, um da mal einen Begriff von zu entwickeln und dasselbe dann halt auch für solidarische Ökonomie. Das heißt, erste Workshop-Phase, und die geht halt im Prinzip ab 12.30 Uhr los, wird halt sein, dass man sich versucht, darüber zu verständigen, also diese Begriffe ein bisschen mit Leben zu füllen, mit eigenen Ideen, mit eigenen Träumen und mit eigenen Kontroversen. Also wir hoffen, dass das natürlich auch ein bisschen Diskussionsstoff geben wird und uns da, so wie auch in der Kampagne, dann hoffentlich auch sehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Und dann wird es dann halt natürlich auch erst nochmal ein gemeinsames Pause und Mittagessen geben. Und danach soll es in die Workshop-Phase 2 gehen, und die ist im Prinzip eine Phase, da geht es darum, dass man von einer inhaltlichen Verständigung über diese Begriffe zu einer konkreten Wunschproduktion kommt. Also zu sagen, eigene Utopie konkret auf diesem Gelände des Campus Bockenheim erstmal zu spinnen, eine Vision zu entwickeln, um ein Konzept zu entwickeln, hinter das man sich dann irgendwann mal gemeinsam dann auch dahinter stellen kann, um Druck zu entwickeln.
Genau, und eins wollte ich noch sagen, es wird nicht nur gebabbelt, sondern, also wir haben noch zwei Sachen. Zum einen wird neben diesen Workshops, wird dazu begleiten, versuchen wir wirklich das auch zu visualisieren, gestalterisch, und wir geben die Möglichkeit, praktisch ein Campusmodell zu bauen. Das wird den ganzen Samstag dann zusammengebaut, also da kommen dann die Sachen aus den Workshops da rein und Leute bauen dieses Modell, dass am Ende wirklich was Greifbares da ist irgendwie, was man angucken kann, wo man sogar durchlaufen kann, weil das wird sehr groß. Das ist die eine Sache. Und das andere noch ist, dass es über das ganze Wochenende auch jenseits jetzt dieser Workshops und Diskussionsveranstaltungen auch einfach die Möglichkeit gibt, auf dem Campus sich aufzuhalten. Und dafür wollen wir einen Rahmen schaffen, der einfach zeigt, wir nehmen uns einfach diesen Campus und machen da was. Und zwar wird es was geben, das haben wir jetzt offenes Wohnzimmer genannt. Da wird vor dem Studierendenhaus werden Zelte stehen. Da werden Sofas sein und Teppiche, und es wird einfach gemütlich hergerichtet sein. Man kann da essen und trinken den ganzen Tag lang. Es wird auch Musik geben. Es werden dann einzelne Singer-Songwriter abends auch auftreten. Es wird dann vielleicht so ein bisschen Feuer geben und praktisch nochmal so als Gegengewicht zu diesem, wir diskutieren irgendwie nochmal wirklich das erlebbar machen. Also wer jetzt Angst hat davor, dass er da hinzukommen und er müsste ein ganzes Wochenende diskutieren, es klingt vielleicht auch erstmal abschreckend, ist auch einfach so, man kann auch einfach erstmal hingehen und sich das angucken und sich da ein bisschen aufhalten. Genau, abends gibt es dann auch noch Party und Konzerte im Kotz. Also es ist ein ganz rundes Programm, wo man wirklich auch sehr abwechslungsreich das ganze Wochenende verbringen kann.
Was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist für verschiedene Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben auch ein Programm für Kinder auch da, also auch gerade eben dieses offene Wohnzimmer ist auch nochmal mit darauf ausgerichtet. Also uns geht es halt eben darum, wenn wir eine Vision von Campus Bockenheim versuchen zu entwickeln mit den Menschen gemeinsam, dass das ein inklusives Projekt ist. Und das bedeutet halt auch, dass man halt irgendwie nicht irgendwie Leute ausschließt, nur weil sie irgendwie auch Kinderbetreuung irgendwie zu organisieren haben, und deshalb bemühen wir uns darum, das halt möglichst zugänglich auch zu gestalten.
Jo.
Also ich sehe schon, das ist hier auf jeden Fall ein sehr rundes Programm mit vielen Inhalten und nicht nur stadtbezogen, also auch, sag ich mal, europaweit oder deutschlandweit bezogen, also hier mit dem Thema Griechenland zu dem Flughafen in Athen oder auch in Hamburg, aber auch das Mietshäuser-Syndikat oder Berlin zu dem Kaffeetisch-Projekt. Also sehr weites Spektrum. Abends habe ich gesehen, jetzt gibt es da noch ein Soli-Konzert im Gedenken an Uri Jalloh. Das wird dann abends stattfinden. Vielleicht möchtet ihr da nochmal kurz was zu sagen und dann vielleicht nochmal schnell, was am Sonntag dann noch passiert.
Also ganz kurz, im Prinzip gibt es ja diese Initiative ein Gedenken an Uri Jalloh, die halt auch immer darum bemüht war, die Umstände seines Todes aufzuklären. Es gibt nicht ohne Grund diesen Slogan, Uri Jalloh, das war Mord. Und das war ja eben ein Mensch, der im Polizeigewahrsam umgekommen ist, gewaltsam. Und um auch weiterhin diese Initiative und die Arbeit der Initiative zu unterstützen, gibt es da abends einen Veranstalter, der kümmert sich darum, ein Konzert, ich glaube, mit Chaos One oder Malle Lev heißt es auch, dem Sänger von Airi Revolté irgendwie auf die Beine zu stellen. Das wird super, da würde ich hingehen, das gilt es zu unterstützen, und das ist ja auch einfach genau in unserem Anliegen, dass Leute mit unterschiedlichen Interessen sozusagen zusammenzukommen und gemeinsam politische und soziale Kämpfe auszufechten. Und auch gerade deshalb sieht man auch nochmal, wie wichtig dieser Ort einfach ist, dass man die Möglichkeit hat, solche Soli-Veranstaltungen dort auf die Beine zu stellen.
Dann der Sonntag, der letzte Tag, kurz und knapp.
Ja genau, am Sonntag geht es so ein bisschen erstmal so klassisch darum, irgendwie auch zu gucken, was hat man an dem Wochenende alles gemacht, irgendwie was gibt's für Ergebnisse. Das geht um 10 Uhr dann weiter wieder los am Sonntag, erstmal mit Frühstücken, dann gibt's um 11, so von 11 bis 2 nochmal so zwei Veranstaltungen oder so Formate, wo man einfach guckt, was ist zusammengekommen. wo man dann auch versucht, wirklich aus den Sachen, die da zur Sprache gekommen sind, auch klare Forderungen abzuleiten an die Stadt. Gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, wir warten jetzt nicht darauf, dass die Stadt das macht, sondern gemeinsam zu gucken, ja, okay, wie können wir jetzt all die guten Ideen, die jetzt zusammengekommen sind, auch in Zukunft jetzt als nächsten Schritt gemeinsam umsetzen. Also das einfach anzugehen, genau, Sonntag ab 10 beziehungsweise dann 11 mit der Diskussion. Genau, das ist alles noch ein bisschen offen, aber das hängt dann eben davon ab, was an dem Wochenende zusammengekommen ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Programm fürs ganze Wochenende im Kulturcampus. Vielleicht noch abschließende Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, also ich
könnte auch das im Chor sagen.
Ich wollte eigentlich nur sagen, kommt vorbei. Also wenn es euch ein bisschen neugierig gemacht hat, einfach mal vorbeigucken. Genau, man kann auch einfach mal gucken und dann gucken, ob es einen interessiert und ob man weiter da bleibt.
Ja, und ich würde halt sagen, eine Stadt für alle kann es nur geben, wenn wir das wirklich auch selber machen. Deshalb, je mehr Leute kommen und sich dort mit reinhängen, desto eher die Möglichkeit, dass wir entsprechend Stadt selber machen können, Campus selber machen können. Und darum geht's.
Dann danke ich euch und wir hören jetzt abschließend noch den Jingle zu den Werkstatttagen. Und vielen Dank.
Danke.
Ciao. Dankeschön.
Die Zeit läuft. 3 Jahre sind vergangen und die Planungswerkstätten der Stadt Frankfurt und des Wohnungsunternehmens ABG Holding zum sogenannten Kulturcampus sind gescheitert. Es ist Zeit für neue Perspektiven zum Thema Recht auf Stadt.
Während der Werkstatttage vom 25. bis 27. September 2015 möchten wir von der Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG, mit euch über die Nutzung des Campus Bockenheims diskutieren.
Bilanz des Kulturcampus bislang.
Institut für vergleichende Irrelevanz. Privatisiert, geräumt, Leerstand.
Bockenheimer Depot, überteuerte Wohnungen.
AfE-Turm, gesprengt für 5-Sterne-Hotels und Büros.
Philosophikum, Luxussanierung statt solidarischem Wohnprojekt.
Die Zeit läuft.
Neustart, Campus Bockenheim selber machen. Werkstatttage vom 25. bis 27. September 2015 im Studierendenhaus.
Wir organisieren uns, um zu bleiben, in unseren Wohnungen, in unseren Stadtteilen, in unserer Stadt. Mach mit!
Infos unter stadt-für-alle.net.
Wir haben Samstag, den 19. Es ist kurz nach 15 Uhr und wir befinden uns gerade in der Nähe des Industriehofs, einige hundert Meter entfernt von der Lebenshilfe Frankfurt. Wir haben ja in unserer Sendung bereits zweimal berichtet über die Auseinandersetzungen bei diesem sozialen Träger, bei diesem Arbeitgeber in der ambulanten Familienhilfe. Dort haben sich vor etwa einem Jahr oder da hat sich vor etwa einem Jahr eine Basisgewerkschaftsgruppe der FAU gegründet, um in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber zu gehen. Und da haben sich jetzt einige neue Dinge entwickelt. Und heute findet ein Fest auf dem Gelände der Lebenshilfe statt und dort wird die FAU-Basisgruppe mit Unterstützerinnen auftreten. Die Zeitung der FAU heißt ja auch die DA, die direkte Aktion. Das wird wohl so eine direkte Aktion werden. Warum findet die denn heute statt? Was sind denn die Gründe für das heutige Hiersein?
Also die Gründe sind erstmal, dass seit mehreren Monaten schon Kollegen, die relativ öffentlichkeitswirksam für die FAU-Basisgruppe in der Lebenshilfe aktiv waren, mit Mobbing von Seiten der Geschäftsführung überzogen werden und dass kürzlich ein Kollege gekündigt wurde und wir wir sind uns im Grunde sicher, dass diese Kündigung aufgrund seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit durchgeführt wurde.
Und neben der gewerkschaftlichen Tätigkeit, habe ich mitbekommen, laufen ja im Moment auch noch 2 Klagen wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz, wegen verschiedener Behandlungen von Menschen, die unterschiedliche Arbeitsverträge haben, aber eigentlich auch die gleichen Tätigkeiten ausüben. Kannst du mir dazu auch noch was sagen?
Genau, der Kollege, der jetzt gekündigt wurde vor einigen Wochen, ist einer von 2 Kollegen, die in der FAU-Betriebsgruppe sich engagieren, die auch geklagt haben, gegen die Lebenshilfe. Und zwar, weil wir davon ausgehen, dass wir seit Jahren rechtlich diskriminiert werden gegenüber den sogenannten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe, die im Grunde, das ist unsere Auffassung, genau die gleiche Arbeit machen wie wir, nur mit mehr Stunden die Woche. Und die haben in den letzten Jahren Lohnerhöhungen bekommen, haben 10 Tage mehr Urlaub im Jahr und haben auch abgesehen davon noch einige Bereiche, in denen sie uns gegenüber bevorteilt werden, und dagegen klagen wir zurzeit.
Und ihr dreht sich ja heute auch auf unter dem Slogan Lebenshilfe nach außen sozial, nach innen brutal. Was wollt ihr damit ausdrücken? Also man könnte das ja vielleicht auch missverstehen und denken, oh, da wird mit Klienten nicht gut umgegangen.
Nee, das wollen wir damit natürlich nicht ausdrücken. Wir finden nach wie vor, dass die Arbeit, die die Lebenshilfe mit den Klienten und Klientinnen macht, eine sehr gute ist. Aber die Lebenshilfe suggeriert gerne nach außen, dass sie irgendwie ein Träger im sozialen Bereich ist, bei dem alles gut läuft und wo Harmonie herrscht. Und wir möchten eben heute das Kelterfest zum Anlass nehmen, wo wir gehen davon aus, dass auch Presse da sein wird und auch Spender und Spenderinnen der Lebenshilfe und Unterstützerinnen. Und wir möchten eben auch zeigen, dass mit gewerkschaftlich aktiven Kollegen und Kolleginnen in der Lebenshilfe überhaupt nicht so umgegangen wird, wie das nach außen gerne proklamiert wird, sondern da werden ganz harte und krasse Maßnahmen ergriffen, um die rückzustellen.
Mit welchen Forderungen tretet ihr denn heute auch noch auf?
Wir treten ganz klar mit der Forderung auf, dass der gekündigte Kollege wieder eingestellt werden soll. Es wurde mehrmals in Gesprächen gesagt, dass seine Arbeit absolut tadellos ist. Insofern sehen wir keinen Grund, dass er gekündigt werden sollte. Gleichzeitig halten wir an unseren Forderungen fest, dass wir einen Haustarifvertrag für die Lebenshilfe wollen, für die nebenamtlichen Kollegen und Kolleginnen. Das würde bedeuten mehr, eine bessere Bezahlung, mehr Urlaub und die Abschaffung von bestimmten Regelungen, die es so bei der Lebenshilfe gibt, die aber absolut untypisch ist.
Wir sind von der FAU, FAU Betriebsgruppe, arbeiten hier und wollten euch einen kleinen Besuch abstatten und etwas zum Fest beitragen, was vielleicht nicht so feierlich ist, aber leider gehört das auch dazu.
Für uns sind die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen, weder Kundinnen noch Fälle, die auf Akten und Fakten reduziert werden können. Und trotzdem sind wir als geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen der ambulanten Familienhilfe lohnabhängig. Wenn wir einen besseren Lohn und ein Ende der Sanktionen fordern, dann auch, weil wir gerne auch in Zukunft mit unseren Klientinnen zusammenarbeiten und die Zeit verbringen möchten. Wie man an unserem heutigen Erscheinen sieht, lassen wir uns durch all die Sanktionen der Geschäfts- und Bereichsleitung nicht einschüchtern.
Ich kann mich da meinen Vorredner nur anschließen. Gerade die Lebenshilfe hat ja auch eine ganz bestimmte Geschichte. Die Lebenshilfe ist entstanden aus einer Eigeninitiative von Betroffenen.
Sollte klar sein, wenn Sie länger hier bleiben, gehen Sie hausfrei ins Hof, den wir verfolgen müssen. Kann das hier an der Stelle nicht weiter zulassen? Nein, Sie hat Sie gebeten, Herr, zu gehen und das Gelände zu verlassen.
Wir hörten gerade den Vorstand und Geschäftsführer der Lebenshilfe Frankfurt, wie er den Mitarbeiterinnen, die das Kelterfest besucht haben, um ihre Forderungen lautstark vorzutragen, damit gedroht hat, die Polizei zu rufen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Das war jetzt wieder eine Drohung gegen Mitarbeiterinnen, die sich gegen die Arbeitsverhältnisse zur Wehr setzen und die einen Tarifvertrag einfordern. Bei mir ist jetzt auch noch der betroffene Mitarbeiter, von dem bereits die Rede war, dem nun gekündigt wurde aufgrund, also mutmaßlich aufgrund seiner
gewerkschaftlichen Mitarbeit und seines gewerkschaftlichen Engagements. Wie ist das denn bei dir gelaufen? Also was war denn jetzt diese Chronologie der Ereignisse, der Dinge, die gegen dich unternommen wurden, seitdem du aktiv bist in der Gewerkschaft?
Das sind verschiedene Sachen. Wir wurden auf mehreren Ebenen blockiert in der Lebenshilfe Frankfurt seit Anbeginn unseres Engagements und der Forderung nach höherem Lohn und besseren Arbeitsbedingungen. Und so richtig los ging es dann, als wir Tarifverhandlungen gefordert haben. Da ging es als nächstes darum, dass ich keine Vertragsverlängerung bekommen sollte, obwohl mir auch schon in Aussicht gestellt wurde, einen unbefristeten Vertrag zu bekommen. Das war die eine Phase. Nach lautstarkem Protest auf einer Abteilungsversammlung wurde das dann zurückgenommen und ich bekam einen neuen Vertrag, aber mit neuen Klauseln drin. Das hat sich dann später niedergeschlagen. Das hat zunächst keine Auswirkungen gehabt. Aber dann, als der Gütetermin stattgefunden hat vor dem Arbeitsgericht Frankfurt, wo wir die Klage angestrengt hatten wegen Diskriminierung gegen unseren Arbeitgeber, kurz darauf folgten halt Konsequenzen aus den neuen Klauseln des Arbeitsvertrages, wie zum Beispiel, dass ich keine Vertretungen mehr machen durfte bei anderen Klientinnen oder nicht mehr an der Ferienintensivbetreuung teilnehmen konnte, was halt ein normaler Bestandteil des Arbeitsverhältnisses war. Das wurde dann so begründet, dass das zunächst übersehen wurde, aber das ist jetzt der Fall. Das heißt aber konkret für mich, dass dadurch mein Lohn ganz stark zurückgegangen ist, weil die Ferienbetreuung und auch die Vertretung waren immer Möglichkeiten, Minusstunden auszugleichen oder eben ein bisschen was im Zugeld zu haben.
Du hast gerade schon gesprochen, also davon, es gab schon einen Gütetermin vor dem Arbeitsgericht und es wird auch einen weiteren Termin geben, da wird noch weiter verhandelt. Ich hatte vorhin auch mit einem anderen Mitarbeiter schon kurz darüber gesprochen. Um was genau geht es denn in diesem Verfahren und wann wird der nächste Prozesstermin sein?
Die Klage vor dem Arbeitsgericht Frankfurt wird in der nächsten Instanz, das ist dann die erste Instanz unseres Verfahrens, wird am 17. November verhandelt um 9 Uhr vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt. Und da wird es dann darum gehen, um den Hauptklagepunkt. Da ging es um die Diskriminierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als geringfügig Beschäftigte. Wir sagen und unser Anwalt sagt, wir hätten nach TVÖD bezahlt werden müssen oder angelehnt an TVÖD, wie es jetzt Praxis in der Lebenshilfe ist. Das ist aber nicht geschehen. Das sind dann konkret pro Mitarbeiter ca. 4.500 bis 5.000 Euro jetzt in 3 Jahren. Und der zweite Teil wird Bestandteil sein meiner Klageerweiterung als Kündigungsschutzklage. Ich wurde jetzt gekündigt und wir haben dagegen Kündigungsschutzklage eingereicht vor dem Arbeitsgericht. Wir sagen und unser Anwalt sagt, diese Kündigung ist unwirksam, weil sie gegen Artikel 9 Grundgesetz verstößt, Koalitionsfreiheit. Weil wir vermuten, dass das Ganze nur passiert ist wegen der gewerkschaftlichen Tätigkeit meiner Person.
Unsere Forderungen bleiben bestehen. Sofortige Rücknahme der Kündigung unseres Kollegen. Sofortige Beendigung der fortgesetzten Diskriminierung der geringfügig Beschäftigten, höhere Löhne für alle Beschäftigten der Lebenshilfe Frankfurt, sofortige Beendigung der Ungleichbehandlung und Schikane gewerkschaftlich aktiver Mitarbeiterinnen. Die Lebenshilfe Frankfurt am Main im Spätsommer 2015, nach außen sozial, nach innen brutal. Wir wünschen Ihnen beim weiteren Programm des Fests viel Spaß. Die geringfügig Beschäftigten der AFH.
Das ABS-Magazin steht für Arbeit, Bildung und Soziales. Und wir sind hier bei Radio X. Wir haben heute den 23. September. Wir haben hier schon fast eine geschlagene Stunde ABS-Magazin gehört. ABS-Magazin ist auch im Internet zu finden. Auf absmagazin.de sind alle Sendungen nachzuhören. Ja, wir wollen jetzt auch schon direkt zum nächsten Thema kommen. Und zwar gab es letzten Samstag, den 19. September, um 12 Uhr an der Hauptwache eine Demonstration. Das Thema war offene Grenzen und Solidarität statt Asylrechtsverschärfungen und rechtem Hass. Die Veranstalter waren No Border, Frankfurt und Refugees for Change. Am 24. September soll beim Bund-Länder-Gipfel eine massive Verschärfung des Asylrechts beschlossen werden. Verbesserungen im Bereich der Asylpolitik, die hart erkämpft wurden, sollen zunichte gemacht werden. Die Koalition fantasiert Fehlanzeige des deutschen Asylrechts herbei, die Menschen angeblich nach Deutschland locken würden und deshalb zukünftig abgeschafft werden sollen. So sollen unter anderem Bargeldzahlungen verfassungswidrig möglichst durch Sachleistungen ersetzt werden, Lebensmittelpakete und Kleidungslieferungen statt der Möglichkeit, mit dem zuständigen Geld selbst über die eigene Versorgung zu entscheiden. Die Höchstdauer des Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen von 3 bis 6 Monaten erhöht werden. Die zugehörige Residenzpflicht, also das Verbot, je nach lokaler Regelung das Stadtgebiet, den Landkreis oder das Bundesland nicht verlassen zu dürfen, soll entsprechend verlängert werden. Kosovo, Albanien und Montenegro zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Asylsuchende aus diesen und anderen als sicher definierten Ländern soll bis zum Ende ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und von dort direkt wieder abgeschlossen werden. Dies ist nicht zuletzt aufgrund des keinenfalls sicheren Lager für Minderheiten wie Roma in den genannten Ländern eine fatale Absicht. Die Höchstdauer zur Absetzung von Abschiebungen von 3 bis 6 Monaten reduziert werden. Geduldet dürfen sich also fortan nicht mehr als ein Vierteljahr sicher in Deutschland fühlen. Nun werde ich eine Rede vorlesen von Projekt Shelter, die auf dieser Demonstration verlesen worden ist. Am 17. September stellen Innenminister de Maizière und Schmidt, Ex-Präsident des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die neuen Vorschläge zur Asylrechtsverschärfung vor und gab uns damit einen Anlass zur Ohnmacht. Allerdings darf dieser Zustand nicht allzu lange anhalten, denn statt Lähmungserscheinungen und Passivität sind gerade jetzt Entschlossenheit und zielgerichteter Aktivismus gefragt. Sollte der Gesetzentwurf wirklich werden, ändert sich für die Betroffenen einiges zum Schlechteren. Vom unsäglichen Dublin III betroffene Menschen werden mit einem Essenspaket und einer Rückfahrkarte in das Land ihrer Registrierung abgefertigt. Wo vorher wenigstens ein kleiner Geldbetrag und der Anspruch auf einen Schlafplatz auf sie wartete, drohte jetzt die Anordnung, sich inmitten dieser Katastrophe in ein Land wie Ungarn zurückzubewegen, wo nichts sicher ist, außer dass unschuldige Menschen den brutalsten Verhängnissen schutzlos ausgeliefert sind. Tausende Menschen, auch diejenigen, welche die Zivilbevölkerung hierzulande in den Bahnhöfen in Empfang genommen hat, wären davon betroffen. Konkret und in Deutschland würde die Gesetzänderung vor allem eines bedeuten: Obdachlosigkeit und Verelendungen von Unzähligen. Es würde bedeuten, dass Geflüchtete aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern gezwungen wären, auf unbestimmte Zeit in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verharren, bis sie nach Absitzen ihrer Zwangswartezeit in die Staaten ihrer Registrierung abgeschoben würden. Eine Umsetzung der Verschärfung hieße auch, dass die Familien Schutzbedürftiger dauerhaft jegliche Haftung für die Versorgung ihrer Verwandten übernehmen müssten und es somit für Familien mit wenig Geld geradezu unmöglich würde, Mitglieder nach Deutschland zu holen. Im Falle einer drohenden Abschiebung musste diese bisher einen Monat zuvor angekündigt werden. Dank der Verschärfung könnte ein Datum bis zum Tag X geheim gehalten werden. Das würde es zu einem für Unterstützerinnen fast unmöglich machen, rechtzeitig einen Protest und geeignete Strategien auf die Beine zu stellen und die gesundheits- und persönlichkeitsbedrohende Maßnahme zu stoppen. Zum anderen würde es für uns alle, vor allem aber für die Betroffenen, noch mehr schlaflose Nächte bedeuten, in denen sie jederzeit gänzlich ohne Schutz und Zeuginnen der staatlichen Autorität ausgesetzt wären und damit rechnen müssten, dass unbekannte Menschen in ihre direkte Privatsphäre eindringen und sie mit Gewalt dazu zwingen könnten, ihre Ausreise anzutreten. Statt des bisherigen Mindestbetrags, der dem Asylbewerberleistungsgesetz entnommen worden war, soll in den Flüchtlingsunterkünften zukünftig nur noch Sachspenden geben. Bundespolizistinnen sollen an den Landesgrenzen für die Beurteilung Verantwortung tragen, ob jemand Asyl beantragen könne, darf oder ob die Gefahr eines ausnutzenden deutscher Sozialleistungen vorliegt. Man fragt sich, von welchen Leistungen ist überhaupt die Rede und um welche Wahnwitzigkeit handelt es sich, eine solche Aufgabe gerade in diese Berufsgruppe abzuwälzen. All dies führt zu Sprachlosigkeit und stiller Wut. Bleibt uns nur die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. In der nächsten Zeit gilt es, alles daran zu setzen, die Verschärfungen bestenfalls abzuwenden, indem wir zeigen, dass sie nicht von uns getragen werden. Und wenn sie dennoch durchgehen, alles daran zu setzen, sie gleich wieder zu Fall zu bringen, eines von beiden kann nur funktionieren, wenn wir uns entscheiden, gegen diese Unmenschlichkeit zu Wehr zu setzen. Parallel dazu müssen wir unsere Kräfte bündeln und unsere Aktivität besser vernetzen. Wir müssen unbeirrt weitermachen, fortfahren, geflüchtete Migrantinnen nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu unterstützen und ihnen, soweit es uns möglich ist, zu einem sicheren Leben zu verhelfen. Projekt Shelter wurde im Januar diesen Jahres gegründet, weil die Not auf der Straße Frankfurts nicht mehr zu übersehen war. Aus privater Vermittlung von Schlafplätzen ist gemeinsam von Refugees, Migrants und Supporterinnen aus Frankfurt die Idee des Shelters entstanden. Ein Ort, in dem Unterbringung, Schutz, die Deckung der Grundbedürfnisse und das Wirklichkeit werden kann, was einige wohl als Integrationsperspektive bezeichnen würden. Wir allerdings lieber ein solidarisches Miteinander nennen. Bisher ergab sich, dass wir überwiegend mit Menschen
Menschen zusammengearbeitet haben, die in keinem regulären Asylverfahren in Deutschland sind, sondern entweder einen Aufenthaltsstatus in einem anderen EU-Land besitzen oder mal in Besitz dessen waren und ihn wieder verloren haben und sich nun illegalisiert und durch alle staatlichen Raster fallen auf Frankfurts Straßen befinden. Deshalb geht es uns nicht zuletzt darum, eine längst fällige Minimalkonsens durchzusetzen. In einer Stadt wie Frankfurt darf und kann niemand in die Obdachlosigkeit gezwungen werden, weil diese Stadt dafür schlichtweg zu reich ist. Frankfurt beinhaltet alles Nötige an Raum und Geld, gesellschaftlichen Klima, um gemeinsam für ein Shelter kämpfen zu können und neue Perspektiven der politischen Arbeit zu entwickeln. Werden die Entwürfe zu Gesetzen, so können wir uns aber auch hier in Frankfurt auf einen Schrecken gefasst machen, denn auch noch so hart gesottene Ignorantinnen nicht mehr weg ignorieren können. Massenhafte Obdachlosigkeit von Menschen, die in Europa momentan mehr sehen, als es die meisten von uns hier Lebenden noch können und hierher kamen, in dem ehrlich gelaubenen Schutz zu finden. Sie kommen an hier in Frankfurt und vielen anderen Orten und sie werden, wie es so schön heißt, willkommen geheißen. Aber es ist jetzt wichtig, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Es ist derselbe Staat, der uns in unserer Arbeit lobt, sagt, er wäre angewiesen auf uns, weil die Ressourcen knapp und die Ankünfte der Flüchtlinge eine Überraschung gewesen seien. Derselbe Staat ist es, der nun aus einem historischen Vorstoß in die scheinbar richtige Richtung eine traurige Phrase werden lässt. Warum sich also bei einem Staat bedanken, der dafür sorgt, dass sich unsere Sorgen bezüglich der Obdachlosigkeit Schutzbedürftiger binnen weniger Tage verzehnfachen könnten aufgrund verzehnfachter Betroffenheit? Warum sich bei einem Staat bedanken, der vorgibt, den Frankfurter Hauptbahnhof im Griff zu haben, wenn sich doch täglich wenige Aktivistinnen gemeinsam mit der Feuerwehr die Nacht um die Ohren schlagen und mit so grundlegenden Problemen wie der Qualität der Decken beschäftigt sind, die aufgrund ihrer Beschaffenheit niemand nützen, wo sie sich doch zeitgleich mit so viel komplexeren Themen beschäftigen müssen, wie zum Beispiel damit, wie eine schwangere Frau woanders als auf dem kalten Frankfurter Marmorboden ihr Kind gebären kann. Abschließend lässt sich sagen, dass wir heute mehr denn je Räume brauchen. Shelter Now hat seine Dringlichkeit und seine Berechtigung. Alle Initiativen und Einzelpersonen, die momentan in Frankfurt und anderswo aktiv sind, wissen aus erster Hand, dass große Herausforderungen in der Arbeit für und mit Geflüchteten und Migrantinnen uns so viel abverlangt, dass wir nicht genügend Räume und Räumlichkeiten haben könnten, um uns und unsere Arbeit zu organisieren. Momentan mangelt es uns beinahe allem. Und wenn sich staatliche und andere Strukturen weiterhin weigern, uns zur Verfügung zu stellen, was wir nicht mehr entbehren wollen, dann müssen eben andere Maßnahmen ergriffen werden für ein und mehrere selbstverwaltete migrantische Zentren in Frankfurt und überall sonst. Das war das ABS-Magazin. Wir verabschieden uns, das ABS-Magazin auch zu hören auf absmagazin.de. Am Mikrofon hat für euch moderiert der Andi. Viel Spaß und schönen Tag euch noch. Tschüss.